Wir lesen heute Abend einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 9. Wir lesen ab Vers 10. Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht: Ananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemand mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er die Gewalt von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin, und er kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder siehst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er sah wieder und stand auf und wurde getauft. Und nachdem er Speise zu sich genommen hatte, wurde er gestärkt. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, der in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen? Und dazu hierher gekommen war, sie gebunden zu den hohen Priestern zu führen. Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist.
Geschwister, ich bin das erste Mal in meinem Leben in Zelle. Ja, so ist das. Einmal ist immer das erste Mal. Das heißt also auch das erste Mal unter euch. Und das freut mich besonders. Kinder Gottes gehören zusammen. Und wir brauchen uns. Und es ist ein Grund zum Danken, dass wir uns haben. Wir haben für die drei Vorträge, wenn wir sie überhaupt erleben, wir fangen mal mit dem ersten an, da haben wir eine Überschrift aus Galater 5, Vers 13: Durch die Liebe dient einander. Und da wir das gut an Beispielen lernen, das ist ja so, Vorbilder gibt es ja in der Schrift, die gibt es auch heute noch. Dem Herrn sei Dank gibt es auch heute noch Vorbilder, an die wir uns orientieren können. Aber letzten Endes ist die einzige Orientierung und Grundlage, die wir kennen, das ist das Wort Gottes. Alles andere ist zur Ermutigung gedacht. Heute Abend haben wir einen lieben Bruder vor uns. Ananias heißt er. Morgen Nachmittag haben wir eine Schwester vor uns, die heißt Dorcas. Und wenn dann der dritte Vortrag auch noch stattfinden darf, dann haben wir noch ein Ehepaar vor uns. Die heißen Aquila und Priscilla. So rundet sich das Ganze ab. Wir haben einen Bruder, wir haben eine Schwester dann haben wir einen Bruder mit einer Schwester zusammen verbunden in der Ehe. Da ist es einigermaßen abgedeckt, wie ich finde. Wir haben ja davon gesungen, dass die Ansprache des Wortes Gottes dazu führen soll, dass wir treue Jünger werden. Und tatsächlich, heute Abend haben wir einen Jünger vor uns. Und morgen Nachmittag haben wir eine Jüngerin vor uns. Und das Ehepaar ist von derselben Art. Sie kennen alle den Herrn Jesus als ihren Heiland und Herrn, aber auch als ihren Meister. Der Ausdruck Jünger hat ja damit zu tun, dass es eine Beziehung zu jemandem gibt, der Herr über ihn ist oder Meister. Und dann ist es gut, wenn wir alle sagen können, dass wir dem Herrn Jesus angehören. Dafür sind wir ja hier gelassen in dieser Welt, um ein Zeugnis von der Liebe Gottes zu sein. Da, wo wir hingestellt sind. Das galt damals für Ananias und das gilt auch heute für mich und für dich und für uns alle. Wisst ihr, was mir an diesem Abschnitt und auch an dem, den wir morgen noch vor uns haben werden, so beeindruckend ist? Hier kommt ein gläubiger Mann vor unsere Blicke und wir wissen nicht mehr als das, was hier steht. Der ist da. Es wird von ihm gesprochen, dann ist er aus unserem Gesichtskreis verschwunden und wir müssen tatsächlich warten, bis wir beim Herrn sind, da werden wir ihn wiedersehen. Und dieser Mann ist eine Ansprache. Wisst ihr, das Schönste ist, wenn man dem Herrn dient. Das kann man natürlich nicht machen, dass es keiner mitkriegt. Das wäre eigentlich das Schönste. Das Wichtigste ist doch, dass der Herr etwas empfängt, dass er etwas mitbekommt. Dienst für den Herrn hat nie mit Auffälligkeit zu tun, sondern hat damit zu tun, dass man da, wo man hingestellt ist, mit der Hilfe des Herrn ein Zeugnis für den Herrn ist. Und hier ist es tatsächlich ein Bruder, der zu einem ganz besonderen Dienst auserwählt ist. Hier findet so eine Art Zeitenwende statt. Denn dieses Werkzeug ist dafür vorgesehen, ein auserwähltes Gefäß des Herrn, von dem keine Ahnung hatte, dass es das überhaupt gäbe. Aber es war da. In Verbindung mit Gläubigen zu bringen. Und letzten Endes ist es auch der Vorlauf dafür, dass jener Saulus von Tarsus, so heißt er jetzt noch, zu einem Paulus wird und dann auch derjenige, der das Geheimnis von Christus und seiner Versammlung offenbaren sollte. Die Gläubigen bis hierhin und auch noch ein Stückchen weiter. Die hatten von Versammlung so gut wie keine Ahnung. Man könnte an dieser Stelle auch Gemeinde oder Kirche sagen. Woher sollten sie das auch wissen? Der zur Offenbarung dieses Geheimnisses vorgesehen war, kommt ja hier erst ins Blickfeld hinein. Natürlich haben sie etwas gehört von den 12 Jüngern hier auf Erden. Sie haben auch gehört, dass der Herr das Mahl eingerichtet hat. Und der Herr hat ihnen auch gesagt, dass sie das tun sollten und regelmäßig tun sollten. Das ist alles klar. Aber das eigentliche Gefäß, das das ans Licht bringen sollte, am Ende auch Briefe schreiben sollte, inspiriert durch den Heiligen Geist, das kommt hier erst in den Vordergrund. Das, was hier geschieht, wie auch an anderen Stellen, gerade in der Apostelgeschichte ist das ja sehr auffällig, wie immer Herzen zueinander gebracht werden. Das kannst du nicht konstruieren. Philippus mit dem Kämmerer, wer hat das denn herbeigeführt? Das hat der Herr getan. Ananias mit Saulus, wie ist das denn geschehen? Das hat der Herr getan. Oder Petrus mit Cornelius, dem Hauptmann. Wer hat das gewirkt? Es ist der Herr, der hinter der Szene steht. Das ist in keinem Bibelbuch so augenfällig, so deutlich wie gerade in der Apostelgeschichte. Und das macht es uns eben so groß, dass wir den kennen, der hinter der Szene steht. Jetzt mache ich uns auch mal Mut hintereinander. Es hat sich nichts verändert. Der Herr steht immer noch hinter der Szene. Das heißt, er hat alles in seiner Hand. Und hinter ihm steht keiner. Der Herr ist die letzte Instanz. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Der weiß, wo du wohnst, wie er es damals beim Judas wusste. Er weiß, wie dir zumute ist, wie das bei Ananias der Fall war. Und er wusste auch, in welch einer Not sich ein Saulus befand. Und für alles hat er Sorge getragen. Das wollte ich uns mal sagen. Es hat sich nichts verändert. Wir halten uns manchmal so an diesen Begebenheiten auf, und das ist immer der Mühe wert, oder an den Geschichten des Alten Testaments. Ich erinnere mich noch an meinen Sonntagsschullehrer. Also der hatte schon die Gabe, uns Kindern die Geschichten gerade des Alten Testamentes so richtig so plastisch, das heißt so vor Augen zu malen, dass man sich das gut vorstellen konnte. Mein Vater hat mir das auch erzählt, das muss zu der Zeit schon gewesen sein. Der hatte eine Sonntagsschullehrerin. Die hat den Kindern das auch so wunderschön dargelegt. Und am Ende hat sie immer gesagt, das ist ein Vers aus Psalm 48, der letzte Vers. Dieser Gott ist unser Gott, immer und ewiglich. Das hat sie den Kindern jedes Mal gesagt. Kinder, die Geschichte ist schön, aber macht euch bewusst, dieser Gott eines David oder Daniel oder Abraham oder wem wir auch alles aufzählen mögen, das ist derselbe, der sich mit mir und dir verbunden hat. Und hier nimmt der Herr in seiner Souveränität, aber auch in seiner Weisheit, da nimmt er einen Bruder, den wir vielleicht einen einfachen Bruder nennen würden. Wir haben uns ja schon daran erinnert. Der kommt einmal ins Blickfeld, dann ist er wieder weg. Und wir müssen warten, bis wir ihn irgendwann wiedersehen. Bei der nächsten Geschichte morgen, ist keine Geschichte, ist eine beeindruckende Begebenheit, da nimmt der Herr einen Apostel, um sich einer Dorkas anzunehmen. Da geht es sozusagen in die andere Richtung. Hier haben wir einen einfachen Bruder. Darf ich das so sagen? Was ist überhaupt so ein einfacher Bruder? Oder sagen wir mal, was das Gegenteil davon ist. Ist das ein doppelter Unsinn? Oder ist das ein schwieriger? Das gehört sich nicht. Also ein einfacher Bruder muss dann wohl jemand sein, der geübte Sinne hat und den Weg mit seinem Meister geht und auf das wartet, was er tun soll. Hier ist eine bestehende, intakte Beziehung. Der Herr hat ihn genau an diesen Ort gestellt. An diesen Ort, wo ein Saulus von Tarsus unterwegs war, hinzukommen. Mord und Drohung schnaubend. Der hatte sogar schriftlich, dass er tun durfte, was ihm beliebte. Frauen und Kinder ins Gefängnis und was immer noch hinzu alles geschehen ist. Dieser Mann ist also auf dem Weg, gerade dahin, wo jetzt der Ananias ist. Und dann kommt dieser Auftrag. Wir sind alle Hingestellte. Das sagt der Herr übrigens den Jüngern in Johannes 15. Nicht ihr habt mich auserwählt, ich habe euch auserwählt. Und ich habe euch gesetzt, das heißt hingestellt, damit ihr ein Segen sein sollt. Du auf deiner Scholle und ich auf meiner. In dem Bereich, in dem wir uns befinden, aber auch da, wo wir wohnen. Und dann kommt die Ansprache hier. Wir müssen uns jetzt etwas auf diesen Abschnitt konzentrieren. Wir werden auch nicht auf alle Einzelheiten eingehen wollen und auch nicht können. Aber angefangen hat der Abschnitt in Vers 10. Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus. Ist also jemand, den der Herr genau kennt. Deswegen auch dieses Wort gewisser. Das finden wir bei der Dorcas morgen. Das finden wir auch bei dem Ehepaar morgen. Übrigens, wenn die Namen angeführt werden in der Schrift, hat das in aller Regel, ich möchte nicht sagen immer, aber in aller Regel hat das damit zu tun, dass eine echte Lebensbeziehung stattfindet. Von denen, die den Herrn nicht kennen, von ihnen wird gesagt in Jeremia 17, sie sind in die Erde geschrieben. Was heißt das denn? Wenn da der Wind drüber geht, dann ist der Name spätestens weg. Wir beide, die wir den Herrn Jesus kennen, wir sind im Himmel angeschrieben. Übrigens, wenn ich mal beim Herrn bin, das ist ein Klammersatz, da muss er mir unbedingt zeigen, wo er mich aufgeschrieben hat. Es wird nicht dazu kommen, Geschwister. Hier machen wir uns viele Gedanken. Aber es würde mich schon interessieren. Wenn das da steht in Gottes Wort, dann weiß ich doch genau, wann das passiert ist. Am Tag meiner Bekehrung. Wir sind und wir bleiben sein Eigentum. Dann haben wir hier diesen Ananias vor uns. Die Namen haben wir auch Bedeutung. Nicht um der Fantasie den Lauf zu geben, da muss man immer sehr zurückhaltend sein. Aber hier ist es eindeutig. Der Herr ist gnädig. Das steht doch auch über unser Leben, oder? Nicht nur, als er uns rettete. Der hat die Gnade ihren Anfang genommen. Aber über deinem und meinem Leben steht doch, der Herr ist gnädig. Meistens erkennen wir das erst im Nachhinein. Wenn man in den Übungen steckt, dann sieht das gar nicht immer so ganz gnädig aus. Aber es bleibt so. Der Herr kommt zu seinem Ziel und am Ende rühmen wir die Gnade. Und gerade dieser Jünger hier, der eine echte Beziehung zu seinem Meister hatte, er darf den Namen tragen, der Herr ist gnädig und darf sozusagen ein Wegbereiter für Saulus und Tarsus werden, der später Paulus hieß und der in seinen Briefen, abgesehen davon, dass er mehr Briefe geschrieben hat als die übrigen Schreiber, er schreibt so viel von der Gnade Gottes, wie die anderen Schreiber insgesamt nicht. Wisst ihr, welcher Vers mir immer da besonders schön zu Herzen geht? Das ist 1. Korinther 15, Vers 10. Da steht: Denn durch die Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Der Vers hört aber nicht da auf. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. In einem Vers dreimal der Hinweis auf die Gnade, die ihren Anfang genommen hat, die ihren Fortgang hatte und die letzten Endes alles zur Erfüllung bringen wird. Der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht, Ananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Wir wissen, dass wir in der Apostelgeschichte sozusagen von einer Haushaltung unterwegs sind in die andere. Wer das Wort Haushaltung jetzt noch nicht gehört hat, dem muss man vielleicht etwas dazu sagen. Denn das kennt ja fast jeder. Wieder so eine Wurfsendung für alle Haushaltung steht da oben drüber. Für alle Haushaltung. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Und das Wort Haushaltung gibt es auch in der Bibel nicht. Das muss man auch mal sagen. Also muss man das erklären. Und eine Haushaltung in dieser geistlichen Bedeutung ist immer eine Zeitepoche oder Zeitspanne, wie wir wollen, wo Gott in einer ganz besonderen Beziehung zu Menschen stand und letzten Endes auch Menschen zu Gott. Es gab jetzt die Haushaltung des Gesetzes, die lief der Haushaltung der Gnade, in der wir uns jetzt befinden, in dieser Zeit der Gnade, vorauslief. Aber das Gesetz hat ja zum Vorschein gebracht, dass auf diesem Wege nichts zu erreichen ist. Nicht auswerken, auf das niemand sich rühme. Es ist alles begründet in der Gabe Gottes, in der Gabe der Gnade Gottes, die sichtbar und heilbringend erschienen ist in seinem Sohn. Wir sehen schon, dass es hier eine intakte Beziehung gibt. Da ist jemand, der ist ein Jünger, der ist echt. Der Ausdruck Jünger ist ganz neutral. Der sagt noch nichts über die Qualität aus. In Johannes 6, vielleicht muss ich das mal lesen, in Johannes 6, der hält der Herr eine sehr beeindruckende Ansprache. Ich lese mal nur ab Vers 58. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann es hören? Da ging sie weg. Da kommt ja diese bekannte Frage, die der Herr dann an Petrus richtet, wollt ihr etwa auch weggehen? Also es gab solche, die folgten ihm, um Nutznießer zu sein. Es gab aber auch andere, die folgten ihm und blieben bei ihm, weil sie wussten, du hast Worte ewigen Lebens, du bist der Sohn Gottes. Dass die 12, die der Herr dann auch auserwählte und Apostel nannte, dass die nicht immer Glaubenshöhe hatten. Ja, das machen die Evangelien nun mal wirklich deutlich. Bis kurz vor dem Kreuz haben sie ganz andere Themen gehabt, als nur den Herrn vor sich zu haben. Stellt euch mal vor, Stunden bevor der Herr Jesus sein Leben gab am Kreuz, da unterhalten sich die 12, wer von ihnen der Größte sei. Wisst ihr, was man daran erkennt? Sein eigenes Herz. Wir wollen mal unsere Finger ruhen lassen. Wir sind immer schnell bei der Hand. Unmöglich. 3,5 Jahre mit ihm gegangen und dann so etwas. Wer sein eigenes Herz untersucht und entdeckt, der muss manchmal auch Züge feststellen, wo man sich eine Größe zumisst, die überhaupt nicht zum Thema werden kann. Wir sind und wir bleiben nichts in uns selbst. Das macht auch dieser Abschnitt hier im Folgenden nochmal deutlich. Der Herr spricht ihn also an und Ananias ist ansprechbar. Was heißt das? Das heißt, er hat in einer gewohnten Beziehung gelebt. Den musste der Herr nicht suchen. Das ist hier ein Werkzeug am Platz. Ihr müsst ja nicht weiter sagen, was ich euch jetzt sage. Aber ich bin ein ganz fürchterlicher Handwerker. Also als Handlanger bin ich zu gebrauchen. Wahrscheinlich. Aber als Handwerker, da machst du besser mal einen Bogen um mich. Aber wenn ich unterwegs bin, da bin ich manchmal bei Brüdern und dann sagen die, ach komm, du kannst durch die Garage reingehen. Und was entdecke ich da? Da entdecke ich da eine Werkzeugwand. Da hängt alles am richtigen Platz. Da gibt es sogar noch die Konturen um die Rohrzange. Da weißt du genau, da gehört die Rohrzange hin. Und wenn sie im Einsatz ist, dann weißt du, wo sie wieder hingehört. Bei Ananias hat der Herr nicht daneben gegriffen. Er hat gewusst, ich brauche nur zu rufen, brauche nur zu nehmen. Dann habe ich ihn. Der steht mir zur Verfügung. Der ist nicht nur bereit, der ist auch willig. Beide Worte kann man auch zusammenfügen, nicht? Bereitwillig. Das eine ist wirklich eine Herzenshaltung und das andere ist auch ein fester Entschluss, um es zu tun. Siehe, hier bin ich. Das Wort wird ja nicht nur hier benutzt. Und ich ziehe mal nur eine kleine Linie, wo es sonst noch vorkommt. Im Alten Testament nämlich. Bei Abraham, bei Jakob, bei Josef, bei Mose, bei Samuel, bei Jesaja. Also mindestens 6 Mal. Das ist immer meine Sicherheitsvariante. Ich sage immer mindestens. Wisst ihr weshalb? Mir ist das schon mal passiert. Nach der Stunde schon ein bisschen hinten an der Tür, dann sagt einer, ich weiß noch ein 7. Mal. Und wenn du das erlebt hast, dann gehst du immer auf die sichere Seite, dann lassen sie dich in Ruhe. Aber alle weisen darauf hin, wir stehen dir zur Verfügung. Der Herr konnte rufen und sie waren da. Und dann gibt es diesen Auftrag, den der Herr hat. Ananias ahnt überhaupt nichts, was auf ihn zukommt. Wisst ihr, wenn wir solche Abschnitte kennen, wir wissen am Ende schon, wie es ausgeht, versetzen wir uns manchmal gar nicht in diese Situation. Und der Herr gibt ihm einen klaren Auftrag und er gibt ihm auch eine klare Beschreibung, wie er ihn ausführen kann. Ein Jünger des Herrn zu sein und zu dienen, aus dem Motiv der Liebe zum Herrn und zu dem Mitbruder oder Mitschwester, das bedarf eben auch einer Abhängigkeit vom Herrn. Das kannst du dir nicht aussuchen. Dem Herrn zu dienen ist nicht eine Sache des Aussuchens. Das legt er dir vor die Füße und manchmal bist du überrascht. Ach, das soll ich wirklich tun? Ja, wenn der Herr es sagt, haben wir oft gesungen, was wir mit dir begonnen, hast du zum Ziel gebracht. Dass das hier gut ausgeht, das wundert doch keinen von uns. Wenn der Herr sagt, tu es und klar den Auftrag umschreibt, dann ist völlig klar, dass das Ergebnis letzten Endes schon vorweggenommen ist. Abgesehen davon, dass es der Herr ihm auch selbst schon zusichert. Er aber sprach, steh auf und geh in die Gasse, die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemand mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Na, klarer geht's nicht. Weißt du, dass der Herr weiß, wo du wohnst? Ja, ganz so wichtig scheint mir das aber jetzt eigentlich nicht zu sein. Ja, dir vielleicht nicht, aber dem Herrn. Dem ist sogar der Mantel wichtig, den Paulus damals in Troas bei Carpus hat hängen lassen. Das hätten wir nie in die Bibel aufgenommen. Das sind doch solche Nebensächlichkeiten, da hat doch keiner was von. Wirklich nicht. Wenn du dir bewusst machst, dass dem Herrn auch das vermeintlich Kleinste in deinem Leben und in meinem Leben wichtig ist, dann möchten wir das mal dankbar zur Kenntnis nehmen. Wir sind so Leute, die zwischen klein und groß unterscheiden und wichtig und unwichtig. Wir haben es mit einem Herrn zu tun, dem wir nach Geist, Seele und Leib gehören. Dem ist alles wichtig. Und er weiß, wo der Judas wohnt. Und er weiß um das Zimmer, wo der Saulus von Tarsus blind sitzt. In seiner Seelennot. Er hat eine Begegnung gehabt mit diesem Jesus, der ihm sagen musste, du verfolgst mich. Da hat er in Buße und in Reue und im Bekenntnis seiner Schuld in der Dunkelheit gesessen. Als Ananias kam, der war der längst bekehrt. Aber das sind die Wege des Herrn. Wir haben uns schon daran erinnert, ob es unser Leben ist oder ob es die Befürchtungen sind, die Ananias gleich ausdrückt, oder ob es die Not ist, die ein Saulus hatte. Der Herr hat von allem Kenntnis, vor allem hat er für alles Mittel und Wege und Absichten. Da wird noch hinzugefügt, frage nach jemand mit Namen Saulus von Tarsus, und siehe, er betet. Warum denn dieser Hinweis? Erstens hat der Herr gesehen, dass er betet. Er hat die Pharisäer auch gesehen, die haben geplappert. Die waren auf dem Marktplatz Und wenn schon, dann soll es jeder mitkriegen. Meine Frömmigkeit, die zeige ich mal richtig deutlich, damit Ehre für mich abfällt. Was anderes hatten sie doch nicht im Sinn. Deswegen auch ihr Neid dem Herrn gegenüber. Der Hinweis, er betet, ist ein deutlicher Beweis davon, dass Leben vorhanden ist. Beten ist das Atmen der Seele, so sagt man doch. Übrigens, wenn du jemanden beten siehst, da kannst du ganz in Ruhe drauf zugehen. Der tut dir nichts. Wenn aus so einem Schnauber plötzlich ein Beter wird, da muss ein Wunder geschehen sein. Dieser Hinweis ist doch für Ananias eine innere Beruhigung. Was hätte er für ein Herz gehabt? Welche Gedanken, wenn er nicht diesen Hinweis bekommen hätte? Ananias, ich bin gnädig, das ist dein Name. Übrigens, im Saulus habe ich auch schon gesagt, wer zu ihm kommt, nämlich ein Mann namens Ananias. Und Saulus hat sofort gewusst, was der Name bedeutet. Für uns ist das Ananias und wir brauchen die Übersetzung. Saulus brauchte die Übersetzung nicht. Der hat ihm gesagt, es kommt ein Mann mit Namen Ananias. Der Herr ist gnädig. Wieder ein Signal des Herrn von oben, um dem Saulus sozusagen den Frieden ins Herz hineinzulegen. Und was da noch fehlte, das würde ja auch vervollständigt werden. Und nun wird deutlich gezeigt hier, wie der Herr beide Herzen darauf vorbereitet. Dem Ananias hat er erklärt, was ihm jetzt begegnen würde. Das hatten wir ja. Und dem Saulus hat er in einem Gesicht deutlich gemacht, da kommt jemand auf dich zu und ich sage dir auch, er heißt so und ich sage dir auch, was er mit dir tun wird. Das kann nur der Herr. Herzen zusammenfügen, damit dieser Dienst der Liebe, der jetzt dem Ananias obliegt, dass er wirklich zustande kommt. Übrigens wird immer wieder alles zurückgeführt zur Quelle selbst. Und das ist der Herr. Oder das ist Gott, von dem wir wissen, dass er Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 8 macht ganz deutlich, Gott ist Liebe. Und dann wird der Beweis davon in den danach folgenden Versen deutlich gemacht. Die Quelle ist immer oben. Und diese Liebe, die ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das macht Römer 5, Vers 5 ganz deutlich. Es ist die Liebe Gottes. Und die haben wir nicht portioniert bekommen, das heißt in kleinen Stücken. Nein, die haben wir völlig bekommen. Dass sie so wenig bei mir betätigt wird, das liegt nicht an der Qualität der Liebe. Das liegt auch nicht an der Menge der Liebe, die in mein Herz gekommen ist. Dass wir darin manchmal sparsam sein können, das liegt allein in meinem eigenen Herzen begründet. Wenn wir mehr unter dem Eindruck der Gnade leben würden, der Herr ist gnädig, dann hätten wir nur ein Verlangen, dass auch andere in diesem Besitz der Gnade Gottes kommen. Dass sie dasselbe Teil empfangen. Dass sie diesen Heiland auch als Herrn kennenlernen. Und dass sie auf dem Weg mit ihm schöne Erfahrungen seiner Größe, seiner Person und seines Wirkens machen. Und er hat in einem Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Wir hatten das schon vor uns, dass jetzt beide Herzen informiert werden, voneinander. Sie haben sich noch nie gesehen. Was sie voneinander wissen, ist ihren Namen. Mehr nicht. Es wird auch nicht von Gläubigen gesprochen. Saulus hat einen Mann gesehen. Und der Herr hat dem Ananias gesagt, geh ins Haus des Judas, da ist nämlich jemand. Da kannst du nichts daraus ablesen, was die Qualität dieses jemand ist oder in welcher Verfassung es ist. Es ist alles noch, ich sag mal, neutral. Ausdrücke, wie wir sie in dieser Welt auch benutzen. Das wird sich aber gleich ändern. Und dann kommt der Einwand in Vers 13. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Jetzt kommen diese Befürchtungen. Und Ananias hat sie nicht zurückgehalten. Wisst ihr, was das für ein Beweis ist? Dass eine vertraute Beziehung da ist. Ananias hat ausgesprochen, wie es in seinem Herzen ist. Und der Herr hat sich das nicht nur angehört, er hat auch zugehört, aber er macht ihm auch deutlich: Deine Einwände, ich habe Verständnis dafür. Das steht so nicht in der Bibel. Aber in meiner Bibel und in deiner steht auch, in Jakobus 1, Vers 5, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, der uns nichts vorwirft. Es geht nicht um Sünde. Nein, in diesem Sinne muss er uns Sünde vorwerfen. Das heißt, in das Licht Gottes stellen, damit wir bereinigen, was trennend zwischen uns und ihm steht. Aber wenn es um meine Schwachheit geht, um meine Sorge, um meine Not, um meine Angst, hast du noch nie Angst gehabt als Gläubiger? Doch, ich habe Angst gehabt. Ich habe auch schon mal Befürchtungen gehabt. Und es gibt auch Geschwister, wir haben uns ja alle nicht selbst gemacht. Die malen sich zu den Wolken, die sowieso schon da sind, die malen sich noch ein paar dazu. Es reicht doch gerade das, was da ist. Wenn wir anfangen würden zu sagen, oh, wer weiß, was da noch kommt. Geschwister, wir leben im Heute. Und lass uns dem Herrn danken, dass wir nicht wissen, was morgen ist. Da sind wir auch manchmal dumme Leute, finde ich. Wir möchten wissen, was morgen ist. Hat jemand zu mir gesagt, also weißt du, wenn Donnerstag ist, dann geht es mir besser. Woher weißt du das so genau? Ach, da habe ich diese Klausur hinter mir. Ich muss sagen, die liegt mir im Magen. Aber Donnerstag, habe ich gesagt, was ist morgen? Ach so, ja, genau so. Der Herr fordert uns auf, von einem Tag zum anderen zu gehen. Und Schweißperlen kriegst du immer auf der Stirn, wenn du zu weit vorausläufst. Wenn du bei übermorgen bist oder bei nächste Woche, mit dem beschäftigst, was noch gar nicht da ist. Ich bin da keine Ausnahme. Da liegst du manchmal schweißnass im Bett. Ist das gut, dass der Herr davon Kenntnis hat? So lieb hat er uns, dass er zuhört, wie uns zumute ist. Und uns sogar sagt, schütte doch dein Herz einfach aus. Schütte es aus. Ich habe da eine Antwort für dich. Die hat er auch hier. Und Ananias hatte auch nicht übertrieben. Er hatte von vielen gehört und auch von dem vielen, was dieser Saulus alles schon getan hatte. Das war nicht übertrieben. Gottes Wort spricht auch nicht von Nötchen, sondern von Nöten, von Sorgen. Wisst ihr, die eigene Not ist sowieso immer die schlimmste. Da hast du richtig einen Tunnelblick. Bei der Not der anderen, da sagst du manchmal, ich stelle das mal nur so fest, ihr seid bestimmt Ausnahmen, du musst auf den Herrn schauen. Blick doch nur nach oben und schon geht es dir besser. Also wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Wenn man sich selbst kennt, dann kannst du nur sagen, weißt du, das, was du mir jetzt so sagst, ist mir nicht fremd. Was mir geholfen hat, ist, auf die Knie zu gehen. Da war es immer noch, wie es war. Aber es hat mich nicht mehr so nach unten gedrückt. Und das ist das, was der Herr auch immer wieder erreichen möchte. Auch in meinem Herzen und in unser Leben.
geht's noch weiter bei Ananias. Und hier hat er Gewalt von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen.
Er schmückt das jetzt noch so aus, um dem Ganzen ein Schwergewicht zu geben. Und wenn er hier das Recht hatte, und die Gewalt der hohen Priester alle zu binden, Herr, dann gib ich das auch an. Ich bin auch einer von den allen. Wir können uns diese Not gar nicht vorstellen. Unser Christentum in diesem Land, wo uns die Freiheit noch erhalten ist, macht uns das Christsein nicht schwer. Trotzdem nutzen wir die Zeit und die Freiheit und die Gelegenheit oft nicht in dem Maße aus, wie es sein sollte. Wir werden in diesem Sinne nicht äußerlich verfolgt. Der Feind hat bei uns andere Mittel. Und wer am Büchertisch arbeitet oder wer gewohnt ist, Traktate zu verteilen, der weiß auch um Sätze, die man sich einfangen kann. Die gehen schon recht tief. Und Spott zu ertragen, kann manchmal mehr wehtun, als wenn sie dir einen um die Ohren hauen. Wir dürfen die Freiheit, die der Herr uns geschenkt hat, wir dürfen sie nutzen. Den Herrn auch bitten, mach mich von dieser Furcht frei. Menschenfurcht. Ja, davon sprechen die Sprüche. Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Aber da gibt es den Hinweis auf den Herrn, dass wir auf ihn harren dürfen und dann auch in Sicherheit sind. Er hat Gewalt, alle zu binden. Ja, ja. Ananias hat gewusst, was Paulus getan hat, was er nicht wusste, was der Herr mit Saulus getan hat. Er hat ihn nämlich mittlerweile an sich gebunden. Saulus wollte die Christen verfolgen und binden. Das Wunder der Gnade hatte dazu geführt, dass Saulus jetzt ein Eigentum des Herrn war. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Der Herr hört sich alles an. Deswegen dürfen wir auch mit ihm über alles reden. Halten wir nicht zurück. Eine vertraute Beziehung ist eben dadurch gekennzeichnet, dass man nicht zurückhalten muss. Aber am Ende müssen wir gehen. Das ist ganz entscheidend. Diese Einwände, die wir haben, die sind alle zulässig. Nur am Ende musste gehen. Und das ist genau das, was der Herr auch hier sagt. Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, so wie wir es gelesen haben. Jetzt öffnet der Herr sein Herz dem Ananias gegenüber. Vorher sagt Ananias, was in seinem Herzen los ist. Jetzt sagt der Herr dem Ananias, was in seinem Herzen vorhanden ist und was er längst begonnen hat zu tun und auch zu einem herrlichen Ergebnis führen wird. Der Herr weist den Blick sozusagen auf die Vergangenheit. Ich weiß. Er weist den Blick auf die Gegenwart und sagt, er betet. Und er weist den Blick auf die Zukunft, indem er hier dem Ananias sagt, das ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen. Das heißt eigentlich, den Namen hochzuheben, wie man etwas anbietet, um es anderen schön zu machen. Wie ein Tablett, wo jeder sehen soll, was vorhanden ist. Mir fällt gerade die Familie der Keatiter ein. Das sind ja diese drei Söhne Levis, Kehat, Merari und Gerson. Die Kehatiter waren die Söhne, die Dinge des Heiligtums, die alle von dem Herrn Jesus sprechen, nicht mit einem Wagen transportieren durften. Sie mussten alles auf ihren Schultern tragen. Alles sichtbar zeigen vor den Augen der Welt. Alle übrigen Geräte hatten immer eine Dachsfelldecke. Das heißt unscheinbar. Übrigens die Dinge des Heiligtums auch. Mit einer Ausnahme. Die Bundeslade. Die hatte auch die Dachsfelldecke. Aber nicht als Oberstes. Als Oberstes hatte sie blauen Purpur. Und das spricht von dem Herrn Jesus, von dem, der aus dem Himmel gekommen ist. Das ist die Botschaft, die wir für diese Welt haben. Wir bringen dieser Welt das Kreuz. Wir bringen dieser Welt eine Person. Wir reden mit ihnen nicht über andere Dinge. Jetzt meine ich jetzt mal im geistlichen Sinn. Weißt du, mit deinem Nachbarn kannst du dich stundenlang über das tausendjährige Reich unterhalten. Auch wenn der keine Ahnung davon hat. Aber es ist doch immer in Zukunft. Und für die Zukunft sind sie alle interessiert. Aber das ist gar nicht für dich vorgesehen. Wir bringen eine Person. Und wenn die Beziehung klar ist, dann fällt es auch solchen manchmal wie Schuppen von den Augen. Und sie bekommen ein geistliches Verständnis für das, was an Herrlichkeiten von dieser einzigartigen Person ausgeht. Man muss also das erste Knopfloch benutzen. Das ist jetzt ein Bild. Wenn du das erste Knopfloch nicht triffst, beim Hemd oder bei der Jacke, ist immer schief. Ob es dir passt oder nicht, du musst das Hemd wieder offenbaren. Sitzt aber das erste Knopfloch, ist die Beziehung zum Heiland geknüpft, den man als seinen Herrn findet, dann wird sich auch alles, was dem entspringt, wird sich vor deinem Herzen und vor deinem Auge entfalten. Dann kommt die Vers 16 noch. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ananias, das mache ich selbst. Er hat es ihm gesagt. Das heißt, der Herr macht ihm dann sein ganzes Herz auf. Er sagt ihm doch tatsächlich, was er mit diesem Saulus tun wird. Aber ich werde ihm das zeigen. Und genau so ist es auch geschehen. Von Stadt zu Stadt hat der Herr ihm gezeigt, was an Drangsalen ihn treffen würde. Und lesen wir 2. Korinther 4, 6, 7, 11. Das ist eine Auflistung von Leiden. Da fragst du dich beim Lesen, wie hat er das überhaupt überlebt? Der war 3 Tage und 3 Nächte war er in der Tiefe. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, wie hat er das überlebt? Weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Übrigens hat sich nichts verändert. Seine Hand ist immer noch über uns. Es hat sich nichts verändert. Warum musste er denn leiden? Weil er die Christen verfolgt hat? Ist das sozusagen, sag ich mal in Ehrfurcht, die Quittung dafür? Völlig daneben der Gedanke. Das war alles vergeben und vergessen. Der Herr macht auch deutlich, weshalb. Um meines Namens willen. Weil er sich nicht scheut. Weil es ihm das wert ist. Am Ende hat Paulus auch sein Leben verloren, indem man ihm den Kopf abgenommen hat. Warum? Weil er festgehalten hat bis zum letzten Atemzug. Das ist mein Heiland, das ist mein Herr, das ist mein Christus, in dem habe ich alles gefunden. Für den bin ich bereit, mit der Kraft, die er mir gibt, und er hat gesagt, meine Gnade genügt dir, bin ich bereit, bis zum letzten Atemzug zu folgen und zu dienen. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder siehst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Nur noch einige Gedanken dazu. Ananias aber ging hin. Wir haben schon gesagt, am Ende müssen wir gehorsam sein. Der Herr kommt zu seinem Ziel, lässt Einwände gelten. Und wir dürfen mit ihm darüber sprechen. Aber nie mit einer Verweigerung des Herzens, am Ende etwa nicht das zu tun, was er uns beauftragt zu tun. Und dann kommt er in das Haus und dann sieht er zum ersten Mal den Saulus da sitzen oder hocken. Die beiden haben sich noch nie gesehen. Was ist denn das Erste, was er mit ihm macht? Er sagt nicht, Ananias, du hast doch von mir gehört, der Herr hat es dir doch erklärt. Und im Übrigen, was du so hinter dir hast, ist ja auch nicht wenig. Ananias ist bei dem geblieben, was ihm der Herr gesagt hat. Und wie er vorgehen sollte. Der Auftrag war beschrieben und genau dieser Aufforderung und Aufzählung nacheinander folgt er auch. Das erste ist, er legt ihm die Hände auf. Was heißt das? In der Bedeutung der Schrift ist das Auflegen der Hände ein Zeichen davon, dass man sich mit dem anderen eins macht. Nur ganz kurz, im Alten Testament, die jungen Brüder haben vielleicht schon mal von den Opfern gehört, eben auch vom Sündopfer und vom Brandopfer. Ich nehme nur die beiden. Wenn jemand seine Schuld bekannte vor Gott, dann bedurfte es eines Opfers. Und was musste er dann tun? Er musste seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen. Und dann ging die Schuld des Bekennenden auf dieses Opfer über und es musste geschlachtet werden. Beim Brandopfer, dass uns die Wohlannehmlichkeit des Herrn Jesus und die Tatsache, dass er sich Gott geweiht hat und dass er die Grundlage für unsere Stellung ist, auch die Stellung unserer Segnungen. Wenn man in diesen Bereich kommen wollte, damals schon, das ist natürlich tatsächlich geschehen und bildhaft gemeint für uns, da mussten sie auch die Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Und da ging die Vollkommenheit oder Wohlannehmlichkeit dieses Brandopfers auf denjenigen über, der seine Hand drauflegte. Das sind also, die Richtungen sind unterschiedlich. Übrigens, das Opfer ist das Gleiche. Nicht in der Bedeutung, aber in Verbindung mit der einen Person, die am Kreuz auf Golgatha sowohl das Schuld als auch das Sünd, als auch das Friedens, als auch das Brandopfer gewesen ist. Alles an einem Ort geschehen, alles im selben Augenblick geschehen. Als der Heiland für uns starb, dort am Kreuz, da ist alles gut gemacht worden. Im Blick auf unsere Schuld, aber auch im Blick auf alles, was an Segnungen daraus hervorkommt. Der legte ihm die Hände auf und sprach. Jetzt kommt das erste Wort. Bruder Saul. Das war Musik in den Ohren eines Saulus. Sozusagen auch eine Bestätigung von Seiten des Herrn, aber auch ein Beweis davon, welch ein Verständnis ein Ananias hatte. Der Herr ist gnädig, ist sein Name. Er hat keine Vorbehalte. Wir beide sind Brüder. Was ist da schön, dass wir Brüder und Schwestern sind. Wisst ihr, dass das eine Segnung ist? Manchmal kennt man sich nicht, wie die beiden auch. Die kannten sich nur vom Hören sagen. Aber sie waren sich nicht fremd. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ich habe das schon öfter erlebt. Muss ich euch unbedingt erzählen, wenn ihr mich noch ein paar Minuten ertragen möchtet. Ich gehe mit meiner Frau vor etlichen Jahren in Speyer über den Weihnachtsmarkt. Wir wollten da einfach nur mal drüber gehen. Da haben wir nicht mehr veranstaltet, einfach mal drüber gehen, wenn überhaupt vom Gehen die Rede war. Man wird ja mehr geschoben, als dass man gehen kann. Und plötzlich steht ein Mann vor uns, den haben wir noch nie gesehen. Der guckt uns beide an und sagt, na, ihr seid aber auch des Weges. Zuerst habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Dann habe ich gedacht, Mann, hat der Mut. Hast du das schon mal zu jemandem gesagt, wo du den Eindruck hattest, ich glaube, das ist ein Kind Gottes. Na, du bist aber auch des Weges. Ich weiß nicht, ob ich das mal so ausprobieren werde. Ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Aber das hat mich damals außerordentlich beeindruckt. Er hat ja auch einen Treffer gelandet. Das hat ihm auch gut getan. Hat er uns mitgenommen. Der hatte so einen Bibelstand von Werner Heukelbach. Ich weiß es noch. Hat er uns ein paar Schriften zugesteckt. Ich wollte auch gleich zum Portemonnaie greifen. Da sagt er, nee, unter Brüdern ist sowas nicht üblich. Naja, so lernt man immer wieder dazu. Ja, unter Brüdern ist das nicht üblich. Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Das erste Wort, das er sagt, ist Bruder Saul. Der Herr sagt in Matthäus 23, Vers 8, ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen. Einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder. Das muss man manchmal den Jüngeren auch mal sagen. Den noch Jüngeren. Wenn sie ein Eigentum des Herrn sind. Und manchmal triffst du ja Kinder, wo du den Eindruck hast, oh ja, da könnte es schon passiert sein. Ihr wisst, was ich meine. Und dann fragt man, kennst du den denn Jesus als dein Heiland? Ja. Dann sind wir beide ja Brüder. Manche gehen drei Schritte zurück und denken, jetzt übertreibt er kolossal. Andere aber verstehen es und sagen, ja natürlich. Das müssen wir gerade den Jüngeren sagen. Wir sind dankbar, dass wir euch haben. Die Alten bleiben nicht immer. Wenn Jüngere auch an einem örtlichen Zeugnis sind, so wie wir das formulieren, dann ist das doch geistliches Kapital. Entschuldigt den Ausdruck. Aber wenn der etwas nachrückt, nachwächst, wenn Ältere wissen dürfen, wenn sie hier die Augen schließen, der Herr wird weiterhin wirken können inmitten der Gläubigen. Ja, wir brauchen einander, aber wir haben auch einander. Es gibt manche Ausdrücke, wo auch der Bruder mit einem Namen verbunden wird. Es gibt zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, da gibt es einen Bruder Sekundus. Das heißt der Zweite. In Römer 16 gibt es einen Bruder Tertius, das ist der Dritte. Da gibt es auch einen Bruder Quartus, das ist der Vierte. Wisst ihr, was es nicht gibt? Ein Bruder Primus. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Stellt euch mal vor, es gäbe einen Bruder Primus. Nein, den gibt es nicht. Leider gibt es einen im dritten Johannesbrief, der wollte gerne der Erste sein. Aber der kriegt auch die richtige Ansprache dafür. Nein, es gibt nur einen, der Erste ist. Es gibt nur einen, von dem alles abhängt. Und auch wenn wir, du und ich, dem Herrn dienen dürfen, aus dem Motiv der Liebe, aus der Beziehung zu ihm, aus Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, und ich kann dir das sogar sagen, ich hab dich lieb. Bin froh, dass ich dich habe. Bei uns ist das so in Lüdenscheid. Wir haben monatsweise Küsterdienst. Also die Geschwister sind dann fürs Versammlungslokal zuständig. Und das geht bei uns, das ist so eine Liste, da trägt sich jeder ein, unaufgefordert. Die meisten haben dieselben Monate, weil das so zum Lauf des Jahres passt. Und so bist du eben auch mal dran. Und dann musst du ja früh da sein. Dann hast du jedenfalls Gelegenheit. Bei jedem Bruder, bei jeder Schwester, die kommt, kannst du sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass der Heinz mein Bruder ist. Du hast mir den an die Seite gestellt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Es ist, wie es ist. Aber es ist deswegen so, weil du es gewollt hast. Geschwister, lasst uns das Wenige hier aus diesem Abschnitt für unser Herz gewinnen. Das ist doch die Absicht, die der Herr immer wieder hat. War doch nicht schwierig heute Abend. Das Thema ist nicht schwierig. Aber wir werden nicht nach der Theorie beurteilt. Nicht nach dem, was wir wissen. Lohn gibt es immer für Werke, die aber aus der rechten Quelle hervorkommen müssen. Und das möchte der Herr bei mir bewirken. Und auch bei dir. Und dazu möge er uns viel, viel Gnade schenken.